Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, bei euch zu sein. Schon eine Weile her, dass ich bei euch war. Da wart ihr noch oben in dem anderen Raum, bei der Einweihungsfeier und irgendwann später. Und freue mich zu sehen, dass ihr diesen Raum auch schon so gut wie gefüllt habt. Ihr macht euch sicher schon Gedanken, wo ihr als nächstes hin umzieht. Das ist schön, dass Gott seine Gemeinde baut. Und auch, dass wir im Austausch miteinander stehen dürfen. Mit Bonn verbindet mich viel. Ich wurde in Bonn geboren, aber das war im letzten Jahrtausend. Das ist eine Weile her. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Das Thema der heutigen Predigt lautet Risiken und Nebenwirkungen des Christseins. Ich denke, diesen Satz hat jeder von uns schon einmal gehört oder mehrfach gehört oder ganz häufig gehört. Also im Fernsehen, wenn Werbung kommt und dieser Satz, dann fragt man sich, was soll das eigentlich? Die wollen einem doch dieses Produkt verkaufen und dann sagen die einen Satz, der uns eigentlich davor warnt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Ich habe euch heute mal so einen Beipackzettel mitgebracht. Auf so einem Zettel steht so viel drauf, das würde eine ganze Predigt füllen, wenn man den vorliest. Dabei ist das ein ganz normales Mittelchen, das ihr alle kennt, nämlich Ibuprofen. Also der Wirkstoff ist Ibuprofen. Wer kennt Ibuprofen? Wer hat schon mal Ibuprofen genommen? Ja, fast alle. Wer hat schon mal den ganzen Zettel durchgelesen, bevor er Ibuprofen genommen hat? Niemand. Das ist ja erstaunlich. Wir werden doch immer dazu aufgefordert, diesen Zettel durchzulesen. Nun ist es kein Verbrechen, wenn man den Zettel nicht gelesen hat. Das Mittel wirkt trotzdem, das ist das Gute. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diesen Zettel durchzulesen und ich bin zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Auf diesem Zettel gibt es genau 6 Zeilen, in denen beschrieben wird, wofür das Mittel gut ist. Schmerzlindernd und entzündungshemmend. Und dann 453 Zeilen ohne Überschriften dazu, welche Risiken und Nebenwirkungen dieses Mittel hat. Ich werde euch mal einen Teil davon vorlesen. Blutungen und Durchbrüche im Magen- und Darmbereich, die unter Umständen lebensbedrohlich sein können. Erhöhtes Risiko für Herzanfälle, schwerwiegende Hautreaktionen, akute Überempfindlichkeitsreaktionen, Risiko für das Auftreten von Nierenfunktionsstörungen. Auf der Rückseite geht es weiter, ich habe mir nur so ein paar Sachen notiert oder markiert. Geschwüre, schwere Hautreaktionen hatten wir schon. Überempfindlichkeit, Probleme mit den Luftwegen, Luftnot, Herzjagen, all solche schrecklichen Dinge. Ich vermute, dass ich jetzt einigen von euch den Appetit auf Ibuprofen verdorben habe. Dabei ist das für einige Menschen echt ein Grundnahrungsmittel. Das ist gar nicht meine Absicht. Man kann sich fragen, wofür liegt bei so einem Medikament so ein Zettel bei? Man will doch, dass dieses Produkt gegessen wird oder eingenommen wird. Nun, es ist gut, dass der Gesetzgeber die Medikamentenhersteller dazu verpflichtet, uns mitzuteilen, was sind die Risiken, was sind die Nebenwirkungen, was kann passieren, wenn man dieses Medikament nimmt. Das ist einfach nur ehrlich, das ist fair, damit man nicht nur denkt, das Mittel ist gut und es ist nur gut, sondern es gibt eben auch Risiken. Als ich den Predigttext vorbereitete über diesen Text, habe ich gedacht, das, was in diesem Bibeltext in Matthäus 8, was Matthäus uns da liefert, was Matthäus uns da beschreibt, ist eigentlich der christliche Beipackzettel. Er ist der Beipackzettel für den christlichen Glauben, er ist die Warnung dafür, dass Christsein Risiken und Nebenwirkungen hat. Es sind vielleicht einige erstaunt und sagen, Moment mal, Christsein ist doch eine rundum gute Sache. Es lohnt sich, Christ zu werden, es hat doch nur Vorteile. Ja, aber nicht ganz. Es gibt auch eine Kehrseite, es gibt Risiken und Nebenwirkungen und es ist nur fair und ehrlich, dass Gott uns auch darüber informiert. Dass Gott nicht einfach alles schön malt und sagt, ja, es gibt ganz viele Vorteile. Nein, es gibt auch Dinge, die muss man mit auf dem Schirm haben. Bevor man sich entscheidet, Christ zu werden, aber dann auch, wenn man Christ ist, dann sind die Enttäuschungen nicht so groß, weil Gott es eigentlich vorher schon so angekündigt hat. Risiken und Nebenwirkungen des Christseins. Matthäus Kapitel 8. Ich habe ja dem Titel oder der Überschrift noch etwas hinzugefügt. Voller Macht und du. Es geht um Vollmacht und uns und eben über die Risiken. In Matthäus Kapitel 8, das ist ein ganz interessantes Kapitel, in der ersten Hälfte des Kapitels werden die Heilungen, ganz viele Heilungen beschrieben. In Kapitel 5 bis 7 haben wir die Bergpredigt, Jesus verkündigt und die Bergpredigt endet damit, dass Matthäus sagt, die Menschen staunen. Die Menschen staunen und sagen, er predigt mit Vollmacht. Nicht so wie unsere Schriftgelehrten und Pharisäer. Er predigt mit Vollmacht, aber Jesus predigt nicht nur mit Vollmacht, sondern Jesus handelt auch mit Vollmacht. Direkt nach der Bergpredigt begegnet Jesus einem Leprakranken. Und Jesus hat die Macht, diesen Mann zu heilen. Und dann kommt ein römischer Hauptmann und sagt, ich habe zu Hause einen Knecht, der ist krank. Und Jesus macht nicht nur eine Ferndiagnose, sondern Jesus macht eine Fernheilung. Dann ist Jesus bei der Schwiegermutter von Petrus zu Hause, die Frau hat Fieber, nichts Dramatisches hoffentlich. Jesus heilt diese Frau und die Menschen sagen, Mensch, der hat nicht nur Vollmacht zu predigen, er hat auch Vollmacht, Kranke zu heilen. Sie bringen Kranke und Besessene und Jesus heilt sie alle. Und das ist nicht der Höhepunkt, sondern der Höhepunkt ist, dass nach all diesen Heilungen Matthäus feststellt, die Menschen feststellen, dieser Mann ist nicht nur ein Mensch, dieser Mann ist Gott. Gott selbst, Jesus ist der Schöpfer und deshalb kann er uns heilen. Jesus ist der Erlöser, der auch die Not und das Leid dieser Welt auf sich nimmt. Matthäus hält das fest und sagt, Jesu Vollmacht bezieht sich auch auf alle Krankheiten und alles Leid. Jesus kann das heilen. Und dann kommt unser Text, die zweite Hälfte des Matthäus-Evangeliums, und plötzlich wird er sehr ernüchternd. Also Jesus ist gerade auf dem Höhepunkt seiner Popularität, wenn man so will, gute Predigt, viele Kranken geheilt. Und dann sagt Jesus etwas Merkwürdiges. Lasst uns mal den ersten Abschnitt lesen. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an, Meister, sagt er, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Jesus erwidert, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu ihm, Herr, erlaube mir, zuerst nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Jesus sonnt sich nicht einfach nur in seiner Beliebtheit, sondern Jesus sagt, und genau jetzt gehen wir weg. Und bevor er es schafft, an einen einsamen Ort mit seinen Jüngern zu gehen, kommen zwei Männer, und diese zwei Männer könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine ist ein Schriftgelehrter, ein Theologe, würden wir heute sagen, und der andere ist vermutlich ein einfacher Mann, und er ist Jünger. Der eine, er gehört schon zu Jesus, der zweite nämlich, und der erste sagt, ich will dazugehören. Der eine bewirbt sich sozusagen bei Jesus und der andere sagt, ich brauche eine Auszeit, ich brauche Sonderurlaub. Jesus gibt beiden Männern ganz komische Antworten. Das ist ungefähr so, als ob jemand sich für eine Arbeitsstelle bewirbt. Man wird eingeladen zum Vorstellungsgespräch, man sitzt mit dem Personalleiter zusammen und der Personalleiter sagt, wissen Sie was, wir suchen jemanden, der sein ganzes Leben uns zur Verfügung stellt. 24 Stunden am Tag. Sie haben keine Freizeit mehr, Sie dürfen auch nicht mehr nach Hause gehen, wir stellen Ihnen ein Bett. Oder auch nicht, eigentlich, Sie können auf dem Boden schlafen oder auf dem Schreibtisch. Verabschieden sich von Ihrer Familie, von Ihren Hobbys. Sie haben keine Freizeit mehr, wenn Sie bei uns anfangen. Und im Übrigen, bezahlt, das wissen wir noch nicht, wir gucken, wie das Geschäft läuft. Spätestens, wenn Sie tot sind, dann gibt es eine Belohnung, aber vorher rechnen Sie mal mit gar nichts. Wollen Sie bei uns anfangen, unterschreiben Sie hier. Wer würde das tun? So ungefähr geht Jesus mit diesen Männern um. Er lädt sie eigentlich aus und nicht ein. Der Schriftgelehrte, er will dazugehören. Und jeder würde sagen, ja, super, ein Schriftgelehrter, endlich mal jemand mit Qualität, der hier bei Jesus dazustößt. Und Jesus sagt, wenn du bei mir dazugehörst, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester. Und ich, der Menschensohn, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ich habe keinen Ruheort. Willst du wirklich dazugehören? Jesus hat Vollmacht. Aber Jesus benutzt die Vollmacht, die er hat, nicht zur eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit. Und zu diesem Mann, der zu ihm gehören will, sagt er genau das. Wenn du zu mir gehörst, garantiere ich dir nicht, dass dein Leben sicherer oder bequemer wird. Das ist das Erste, was Jesus zu diesem Mann sagt. Wir erfahren in diesem Text nicht, warum der Schriftgelehrte überhaupt zu Jesus kommt. Vielleicht, weil Jesus gerade so beliebt ist. Vielleicht, weil alle Jesus bewundern und er will dabei sein. Aber Jesus sagt, wenn du das für deinen eigenen Profit willst, für deinen eigenen Vorteil, dann bist du bei mir eigentlich falsch. Ich finde das ernüchternd. Der zweite, er ist ein Jünger. Er gehört schon zu Jesus. Er hat sich vor einiger Zeit entschieden, zu Jesus dazuzugehören. Und jetzt hat er ein Anliegen. Er sagt, Jesus, mein Vater liegt im Sterben. Er sagt, ich muss meinen Vater beerdigen. Interessanterweise kann das eigentlich nicht sein, dass der Vater schon gestorben ist, weil die Beerdigung würde am gleichen Tag passieren. Das ist keine große Aktion. Höchstwahrscheinlich ist der Vater einfach alt geworden. Und dieser Jünger sagt, weißt du, Jesus, ich glaube, ich nehme mir eine Auszeit, ich gehe zu meiner Familie zurück. Und wenn mein Vater dann irgendwann gestorben ist und ich ihn beerdigt habe, und dann komme ich wieder. Und was sagt Jesus? Junge, du musst deine Prioritäten richtig setzen. Jemand anderer kann sich um deinen Vater kümmern. Du folge mir jetzt nach. Jesus fordert Konsequenz. Jesus bietet ihm keine Auszeit. Jesus sagt, ganz oder gar nicht. Auch das ist eigentlich nicht sehr einladend. Ich habe mich gefragt, was bedeutet dieser Abschnitt für uns? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich in einer Gemeinde aufwuchs, da habe ich immer so gedacht, naja, da vorne, da stehen so Heilige. Und gerade Missionare, die sind besonders heilig. Also Pastoren, Prediger und Missionare, die müssen wirklich sich aufopfern fürs Reich Gottes. Also Jesus sagt immer wieder mal sehr radikale, heftige Dinge, aber die gelten dann für die ganz Besonderen. Aber das, was Jesus hier sagt, ist nicht für irgendwelche ganz Besonderen, sondern für Menschen, die dazugehören wollen oder die schon dazugehören. Natürlich denken wir Missionare, wenn die aufs Missionsfeld gehen, die bringen ein Opfer. Das ist auch so. Aber Jesus verlangt nicht nur von ihnen ein Opfer, sondern genau genommen von jedem. Von jedem. Auch in Deutschland wird es zunehmend so, dass Menschen, die sich entscheiden, Christen zu werden, unter Verfolgung leiden, unter Druck kommen. Ja, fragt mal Flüchtlinge, die sich entscheiden für den Glauben. Sie werden selbst in Deutschland in Flüchtlingsheimen verfolgt. Es ist nicht harmlos. Und was innerhalb von Familien passiert, mit muslimischem Hintergrund, aber auch anderen Familien, das ist nicht ohne. Menschen werden verdrängt, werden verstoßen, manchmal mit dem Leben bedroht. Und das nicht nur in muslimischen Familien. Ja, ich kenne jemanden, seine Frau hat ihn verlassen. Er wurde Christ, seine Frau hat ihn verlassen. Eigentlich absurd. Das Leben wird besser. Der Mann wird treu und anständig. Aber die Frau verlässt ihn und lässt ihn mit Erwachsenen, mit Kindern im Teenageralter sitzen, weil er Christ geworden ist. Christ zu werden, kostet manche Menschen viel. Und Jesus sagt, ich verspreche nicht, du wirst Christ und alle deine Probleme in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Flüchtlingsheim, in deinem persönlichen Leben werden besser. Sondern Jesus sagt, ich habe nicht mal einen Ort, wo ich meinen Kopf hinlege. Aber das ist es wert. Vielleicht steht uns dieser zweite Mann, dieser Jünger, etwas näher. Viele von uns haben sicher sich schon für den Glauben entschieden, sind Christen. Und wir leben in einer Zeit, in der jeder von uns herausgefordert ist, eigentlich jeden Tag seine Prioritäten neu zu sortieren. Jeden Tag müssen wir uns entscheiden, wer kriegt meine Aufmerksamkeit? Wer kriegt meine Zeit? Wer kriegt meine Energie? Wer kriegt auch mein Geld? Jeder will unsere Aufmerksamkeit. Unser Arbeitgeber, unsere Familie, unser Hobby, unsere Freunde, Facebook, Pokémon Go, alles Mögliche. Jeder will so viel Aufmerksamkeit von uns, wie es nur geht. Und jeder von uns entscheidet sich jeden Tag. Und das ist nicht einfach. Es ist die gleiche Herausforderung, vor der dieser Jünger hier steht. Viele Dinge im Leben sind interessant, aber was ist wirklich wichtig? Viele Dinge sind im Leben wichtig, aber was ist wirklich wichtig? Mir sagte mal jemand den Satz, der größte Feind des Wichtigsten ist das Wichtige, nicht das Unwichtige. Wir wissen, das Unwichtige lassen wir beiseite, wir machen nur die wichtigen Dinge. Aber es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind wirklich wichtig. Und die scheinbar wichtigen Dinge sind der größte Feind des wirklich Wichtigen, und das gilt auch für den Glauben. Jesus sagt zu diesem Jünger, du kannst nicht alles machen. Ja, es ist gut und richtig, dass du dich um deinen Vater kümmern willst. Und ich bin sicher, dieser Jünger war nicht das einzige Kind, er war nicht der Einzige, der sich um seinen Vater kümmern könnte, sondern Jesus hat tiefer gesehen, Jesus hat gesehen, eigentlich sucht er eine Ausrede. Und deshalb sagt er zu ihm diese scheinbar so radikale Antwort, lass die Toten begraben. Lass diejenigen, die nicht nachfolgen, die Dinge tun, die wichtig sind. Mach du das Allerwichtigste, bleib bei mir. Keine Auszeit für diesen Mann, weil Jesus keine Mitläufer will, keine halbherzigen Leute, keine Menschen, die dazugehören, weil sie selber sich etwas davon versprechen, sondern Jesus für Menschen, die sich selber aufgeben und bei ihm bleiben. Ich denke, es macht an der Stelle Sinn, dass jeder von uns in sich geht und sich fragt, was ist mir wichtig im Leben? Und wie zeigt sich das? Das lässt sich nicht immer daran messen, wie lange meine stille Zeit ist, aber auch. Es lässt sich nicht immer nur daran messen, wie oft ich in der Gemeinde bin, aber auch. Es lässt sich nicht immer daran messen, wie fromm ich mich gebe oder zeige oder wie fromm andere von mir denken, sondern es ist viel tiefer, es ist in uns. Es ist die Einstellung, die Haltung. Wie viel bedeutet Gott mir in meinem Leben? Jesus gibt diesen beiden Männern diese Antwort. Interessanterweise erfahren wir nicht, wie sie reagieren. Ja, Jesus sagt, folge du mir nach, und wir kriegen keinen Hinweis darauf, wie sie reagieren, die beiden. Aber wir sehen dann im nächsten Abschnitt, was passiert, wenn man Jesus nachfolgt. In Vers 23 geht es weiter. Direkt daraufhin stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Also seine Jünger, wahrscheinlich die 12, sie gehen mit und erleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Sie gehen nämlich auf eine Bootstour. Das ist jetzt keine Kaffeefahrt, wie man sie hier auf dem Rhein machen kann. Das ist ganz harmlos hier auf dem Rhein. Man macht eine Kaffeefahrt, das ist eher was für Senioren eigentlich und für kleine Kinder. Es ist ganz gemütlich, es gibt nie einen Sturm auf dem Rhein. Was Jesus hier mit den Jüngern erlebt, ist keine Kaffeefahrt, sondern das ist eigentlich Titanic. Ich lese mal den Text vor. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn her, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Spannend. Jesus steigt ins Boot und was tut er? Er schläft. Wir erinnern uns, er hat gerade zu diesem Schriftgelehrten gesagt, ich habe keinen Ort, wo ich mich ausschlafen kann. Richtig. Er muss sogar auf der Fahrt einfach schlafen, in einem Boot, mitten in einem Sturm, und Jesus schläft. Die Situation ist lebensbedrohlich. Hier sind Männer in diesem Boot, das sind erfahrene Fischer. Die haben ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, als da zu fischen auf diesem See. Sie kennen diesen See, sie wissen, was ein Sturm ist, sie wissen, wie man sich im Sturm verhält. Aber diese Männer haben Todesangst und Jesus schläft. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, das ist wirklich dramatisch. Aber das Dramatischste in dieser Situation ist eigentlich nicht, dass Jesus schläft, sondern das Dramatischste und Krasseste ist, Jesus ist schuld, dass sie in diesem Sturm sind, richtig? Jesus hat zu den Jüngern gesagt, wir fahren jetzt über den See. Wären sie Jesus nicht gefolgt, wären sie sicher am Land, richtig? Diejenigen, die Jesus nicht gefolgt sind, die sind scheinbar sicher. Diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, befinden sich in einem Sturm. Und als ob das noch nicht genug wäre, sie wecken Jesus, und was macht Jesus? Er beleidigt sie fast. Er sagt, ihr Kleingläubigen, sie kriegen auch noch Ärger. Sie haben Todesangst, weil sie in einer Todesgefahr sind, in die Jesus sie gebracht hat. Jesus schläft, sie wecken ihn auf. Und was macht er? Er sagt, ihr Kleingläubigen. Das Spannende ist, dass am Anfang des Kapitels, als dieser römische Hauptmann kommt, sagt Jesus, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Ein Heide hat so einen Glauben, dass Jesus seinen kranken Knecht zu Hause heilen kann, dass er sagt, sag ein Wort und er wird gesund. Und Jesus sagt, wow, so ein Glaube. Zu seinen Jüngern, die zu ihm gehören, sagt er, oh, ihr Kleingläubigen. Das tut weh. Das tut echt weh, wenn Jesus das zu seinen besten Jüngern sagt. Diese Männer, sie haben sich eigentlich mal entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber als sie in Lebensgefahr kommen, fangen sie an zu zweifeln. Das kommt vor. Das ist eigentlich normal. Aber Jesus fordert sie heraus, ihm trotzdem zu vertrauen. Zu glauben bedeutet zu vertrauen. Und eben nicht zu vertrauen, dass Jesus sie vor jedem Sturm schützt. Nein, Jesus zu glauben und Jesus zu vertrauen, bringt uns manchmal in Stürme, in die wir ohne ihn nicht gekommen wären. Aber vertrauen wir auch in diesem Sturm, dass Gott immer noch da ist. Dass Jesus immer noch da ist. Ich kenne ein Mädel, sie war gerade mit dem Abitur fertig und wollte ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr machen. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt jemanden, der in Nordkorea als Undercover-Missionar seinen Dienst tat. Und diese Familie suchte gerade jemanden, der die Kinder zu Hause unterrichten könnte. Ich erzählte davon diesem Mädchen und sie sagt, das mache ich, ich gehe nach Nordkorea. Und manche Leute in der Gemeinde fanden das nicht so lustig und sagten zu den Eltern, das ist unverantwortlich, dass ihr eure Tochter erlaubt, ins gefährlichste Land dieser Welt zu gehen als Christ, um dort Missionare zu unterstützen. Denn wenn diese Missionare auffliegen, wenn es jemand entdeckt, weiß kein Mensch, ob wir diese Missionare und eure Tochter wiedersehen. Und die Eltern, die haben sehr, sehr weise reagiert. Sie sagten, wisst ihr was? Wenn Jesus unsere Tochter Nordkorea haben will, im gefährlichsten Land dieser Welt, dann ist sie dort sicherer, als wenn sie in Deutschland bleibt. Ich habe gedacht, das ist stark. Das ist Glaube. In einer gefährlichen Situation mit Jesus sind wir immer noch sicherer als in einem sicheren Land wie Deutschland. Aber ich sag mal ohne Jesus oder da, wo Jesus uns nicht unmittelbar haben will. Ihr Lieben, als Christ läuft das Leben nicht glatt. Als Christ gibt es Stürme, in die man als Nicht-Christ vielleicht nicht mal gekommen wäre. Aber Jesus ist nicht ausgestiegen, sondern Jesus ist immer noch im Boot. Und wenn man denkt, er schläft, das mag sein, aber er ist immer noch da. Es ist paradox, aber in einem Boot mitten im Sturm ist man sicherer als am Strand in der Sonne. Als Christ die Diagnose Krebs zu haben, zu bekommen, ist immer noch besser, als kerngesund und nicht Christ zu sein. Es ist besser, als Christ bettelarm zu sein. Dir geht es besser als dem reichsten Nicht-Christ. Wir vergessen diese Dinge. Ich vergesse diese Dinge auch. Selbst wenn du als Christ bis über beide Ohren in Schwierigkeiten steckst, bist du beneidenswerter als dein Nachbar, der Nicht-Christ ist und ein scheinbar sorgenfreies Leben führt. Ihr Lieben, das bedeutet auch, dass wir als Christen viel entspannter, viel ruhiger sein sollten, wenn es in dieser Welt unruhig wird. Ich wundere mich manchmal über Christen, wie sie sich aufregen, jeder Verschwörungstheorie nachlaufen, auf Facebook Dinge posten, vor allem Angst haben, hinter jedem Busch irgendwie den Teufel und Dämonen vermuten und vor der nächsten Wirtschaftskrise und vor all diesen Verschwörungen Angst haben und politisch und Trump und in Deutschland, wer weiß, und AfD. Ihr Lieben, ich glaube, wir sollten als Christen mal ganz runterkommen, überlegen, wer sitzt bei uns im Boot? Wer hat die Kontrolle über diese Welt? Ist Jesus immer noch da oder hat er das Boot verlassen? Wenn wir theoretisch sagen, wir sind bei Jesus und wir sind in Gottes Hand, ich sage nicht, dass uns alles in dieser Welt egal sein soll. Aber diese Panikmache, es ist schon komisch, dass besonders Christen dadurch negativ glänzen, dass sie so oft Angst und Panik haben. Das Thema dieser Herausforderung und dieser Stürme, in die man auch mit Jesus kommt, das ist mir in den letzten Wochen persönlich besonders nahe gegangen. Ihr werdet es mitbekommen haben, Florian Loschütz, der in Troisdorf auf seiner Baustelle verunglückt ist, ein guter Freund von mir. Eine Situation, wo man sich fragt, warum lässt Gott sowas zu? Junger Familienvater, ein ganz toller Kerl, ein wirklich feiner junger Mann, zwei kleine Kinder, eins 5 Monate alt, das andere 2 Jahre alt, ganz liebe Frau. Warum lässt Gott so ein Unglück zu? Und ich kann euch sagen, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich verstehe Gott an der Stelle nicht. Aber eins weiß ich, er hat das Boot nicht verlassen. Er hat diese Frau und diese Kinder nicht verlassen. Er hätte sie ihn davor bewahren können. Er hat es nicht getan. Aber Gott ist immer noch Gott und er ist immer noch vertrauenswürdig. Und schaut, wie dieser Text endet. Die Menschen waren voller Staunen. Wer ist das, dass Wind und Wellen ihm gehorchen? Es geht nicht nur darum, dass Jesus einen Sturm gestillt hat, sondern es geht darum, dass Menschen verstehen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Er ist Gott. Er führt uns in den Sturm, aber auch aus dem Sturm heraus. Und am Ende gibt es ein Happy End. Am Ende geht das gut aus, weil Gott Gott ist. Weil Gott die Kontrolle nicht verloren hat. Gott führt uns ins Leid, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Dass wir auch lernen, ihm zu vertrauen, selbst wenn wir ihn nicht verstehen. Und damit wir zu der Erkenntnis kommen, er ist Gott und wir sind Menschen. Er hat die Kontrolle und er trifft manchmal Entscheidungen, die wir anders treffen würden. Ich möchte euch herausfordern, lasst uns das lernen. Ruhe bewahren. Ja, manchmal müssen wir Gott scheinbar aufwecken. Aber nein, er schläft nicht. Und er weiß, was Sache ist und er hat die Dinge unter Kontrolle. Ich bin fast fertig mit meiner Predigt, aber der Text geht noch ein bisschen weiter. Der Sturm ist gestillt, sie fahren weiter. Und was erwartet sie am anderen Ufer? Natürlich ein 5-Sterne-Hotel, damit die Jünger nach ganzen Strapazen der Nachfolge sich endlich mal erholen können. Aber nein, da ist etwas anderes. Auf der anderen Seite des Ufers warten 2 Wahnsinnige auf die Jünger und auf Jesus. Das ist mein Fehler. Wir lesen den Text zu Ende. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen 2 Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. »Was willst du von uns, Sohn Gottes?« schrien sie. »Bist du gekommen, um uns vor der festgesetzten Zeit zu quälen?« In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, »Wenn du uns austreibst, lass uns doch in diese Schweineherde fahren.« »Geht«, sagt Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzte sich die ganze Herde in den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war, auch das mit den Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg. Alle gingen Jesus entgegen. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Ich habe diesem Abschnitt die Überschrift gegeben, Schwein gehabt. Da sind 2 Männer, die kommen Jesus entgegen und diese Männer sind nicht nur der Abschaum der Gesellschaft, diese Männer sind Bestien, diese Männer sind der Horror. Jeder, der schon mal mit Besessenen zu tun gehabt hat, der weiß, also da kriegt man Angst. Das ist wirklich das blanke Entsetzen, das ist einfach schrecklich. Und hier sind gleich 2 Besessene, sie leben auf einem Friedhof in Grabhöhlen und sie sind gefährlich. Jeder macht einen großen Bogen um dieses Gebiet. Jeder, außer, naja klar, Jesus. Und er nimmt seine Jünger mit. Er sagt, wir laufen nicht von denen weg, wir gehen mitten rein. Wir gehen mitten zu diesen komischen Menschen. Also Jesus führt seine Jünger in den Sturm und dann ist der Sturm vorbei, dann führt er sie zu komischen Menschen. Das hat auch ganz viel mit Christsein zu tun. Gott führt viele komische Menschen in Gemeinden, nicht in eure, aber in viele andere. Und Jesus fordert uns heraus, auch zu komischen Menschen zu gehen. Und deshalb führt er seine Jünger hier zu diesen Besessenen. Und das Interessante ist, diese zwei Besessenen, Jesus stellt ihnen keine Frage, sondern sie stellen Jesus eine Frage. Und was sagen sie? Was willst du von uns, Sohn Gottes? Erinnert ihr euch, der Abschnitt vorher endete mit der Frage, wer ist dieser, dass Wellen und Wind auf ihn hören? Sie kommen ans Ufer und die Dämonen beantworten die Frage. Er ist der Sohn Gottes. Wir kennen den. Wir wissen, wer das ist. Und was sagen sie? Warum bist du gekommen vor der festgesetzten Zeit? Diese Dämonen kennen nicht nur Jesus. Sie wissen auch, was die Zukunft bringt, was ihnen droht. Sie wissen, dass ihre Tage gezählt sind, dass eines Tages Gott selber Mensch werden wird und die Macht Satans brechen wird. Sie wissen, dass sie Besiegte sind. Und sie sagen, oh, du bist noch früher gekommen, als wir gedacht haben. Und dann ist da noch etwas. Sie sagen, bist du gekommen, um uns zu quälen? Das ist unverschämt. Während das andere noch Respekt ist, du bist der Sohn Gottes, du hast die Macht über uns, dann werden sie unverschämt und sagen, bist du gekommen, um uns zu quälen? Und das ist typisch für Satan. Satan verdreht immer die Tatsachen. Diese Dämonen sind es, die Menschen quälen. Diese Dämonen haben das Leben dieser beiden Männer und der ganzen Umgebung zerstört und furchtbares Leid über sie gebracht. Aber Satan dreht den Spieß immer um. Und er tut so, als ob Jesus jemanden quälen würde. In Wirklichkeit sind sie es, die Menschen quälen. Und dann gibt es hier noch etwas in diesem Text. Ist euch aufgefallen? Die Dämonen müssen Jesus um Erlaubnis bitten. Sie erschrecken vor Jesus und sagen, erlaub uns bitte, in die Schweine zu fahren. Sie können nicht einfach sagen, ja, jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Wenn Jesus auftaucht, sind sie in einer Schockstarre. Sie können nichts tun. Sie müssen Jesus um Erlaubnis bitten, sich überhaupt bewegen zu dürfen. Und das ist auch kein Zufall. Der Hauptmann hatte zu Jesus gesagt, wenn du der Krankheit befiehlst, dann muss sie gehen. Und die Dämonen sagen, genau so ist es. Erlaube uns, hier wegzugehen von diesen zwei Männern. Sie wissen, dass Jesus diese Männer befreien will. Sie müssen Jesus um Erlaubnis bitten. Und was ich ehrlich gesagt komisch finde, Jesus erlaubt das. 2000 Schweine, ich weiß nicht, ob ihr Schweine mögt oder nicht. Ich esse gerne Schweinefleisch, vielleicht sieht man es mir an. Man muss ja kein Tierfreund sein. Man muss aber auch kein Greenpeace-Aktivist sein, um zu sagen, das ist komisch. Also 2000 Schweine, das hätte gute Frikadellen gegeben, das hätte gute Steaks gegeben. 2000 Schweine ertränken einfach so? Warum macht Jesus das? Warum erlaubt Jesus das? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Zum einen, das ist heidnisches Gebiet. In Israel gab es keine Schweine. Hier sind Heiden und Jesus ist mit seinen Jüngern, die alle Juden sind, und die finden Schweine sehr, sehr eklig. Die würden nicht mal in ihre Nähe kommen eigentlich. Und Jesus erlaubt es, dass diese Dämonen in die Schweine fahren, um deutlich zu machen, die Dämonen sind dreckig und eklig und sündig. Sie sind so dreckig, dass sie sich nicht mal zu schade sind, in Schweine zu fahren. Und das Zweite, Jesus will deutlich machen, was die Absichten Satans sind. Und die Absichten Satans sind immer, Menschen zu zerstören. Und Satan zerstört sogar Tiere. Diese 2000 Schweine sind Satan nicht zu schade. Diese Schweine haben nichts getan. Aber die Dämonen haben immer die Absicht zu zerstören. Menschen zu zerstören, Tiere zu zerstören, die Schöpfung Gottes zu zerstören. Und deshalb lässt Jesus es zu, damit jeder sieht, wie groß die Macht Satans eben doch ist und vor allen Dingen, wie groß der Zerstörungswille von Satan. Jesus lässt es zu, dass diese Schweine ertränkt werden. Die Männer werden befreit, die Schweine sind tot, die Schweinehirten sind arbeitslos, sie laufen in die Stadt und die ganze Stadt kommt zu Jesus. Und jetzt ist etwas Interessantes. Was machen diese Menschen? Diese Menschen können auch sagen, wunderbar, endlich sind diese Besessenen geheilt. Dieses schreckliche Leid ist zu Ende, unsere Gegend ist sicherer, Jesus ist zu uns gekommen, der Sohn Gottes, wir haben es gehört, die Dämonen haben es bekannt. Jesus, komm in unsere Stadt, predige, heile die anderen Kranken, predige das Evangelium. Eine Riesenchance. Aber was machen diese Menschen? Sie sehen die verreckten Schweine und sagen, Jesus, der Preis ist uns zu hoch. Diese Menschen haben im doppelten Sinne Schwein gehabt. Sie haben Schwein gehabt im Sinne von Glück gehabt, Jesus ist zu ihnen gekommen. Aber sie sehen auch, dass sie Schwein gehabt haben, dass ihre Schweine tot sind. Die Schweine haben sie wirklich gehabt, die haben sie jetzt nicht mehr. Also der Preis dafür, dass Jesus gekommen ist, 2000 Schweine, ist ihnen zu hoch. Und sie sagen, Jesus, geh weg. Geh von uns weg. Der Preis ist uns so hoch. Ich sagte es schon, die Schweine sind ein Symbol für Dreck, für Unreinheit und eigentlich für Sünde. Und wenn Jesus kommt, muss der Dreck und die Sünde aus meinem Leben verschwinden. Und manche Menschen sagen, der Preis ist mir zu hoch. Ihr Lieben, genau das passiert heutzutage. Darf ich mal fragen, hat jemand von euch Schweine? Hat jemand eine Schweinezucht? Züchtet jemand Schweine? Niemand? Ich auch nicht. Und trotzdem ist das nur die halbe Wahrheit. Die Wahrheit ist, jeder von uns züchtet Schweine. Nur keine echten Tiere, Schweine. Aber ich würde behaupten, jeder von uns hat so seine Lieblingssünde. Jeder von uns hat so seine Bereiche im Leben, die zwar dreckig sind, aber die wir lieben. Dinge, die vielleicht nicht ganz korrekt sind, aber die wir einfach mögen. Und wir wissen, als Christen, eigentlich sollte ich mich von diesen Dingen trennen. Aber es fällt uns schwer, weil wir die Schweine lieben. Und das Gleiche gilt für Nicht-Christen. Vielleicht gehst du schon länger in diese Gemeinde oder vielleicht bist du auch ganz neu und fragst dich, warum sollte ich Christ werden? Die Standards für Christenleben sind irgendwie so hoch. Ich werde Dinge aufgeben müssen, ich werde mein Leben ändern müssen. Ich werde gewisse Dinge nicht mehr machen dürfen. Und die Wahrheit ist, ja, du wirst dich von deinen Schweinen, von gewissen Sünden trennen müssen. Wenn du verstanden hast, dass du ein sündiger Mensch bist, dass du schuldig vor Gott bist, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dass er dir deine Schuld vergeben will. Wenn du das alles verstanden hast, aber diese Entscheidung trotzdem nicht triffst, hat das vermutlich mit deiner Schweinezucht zu tun und jeder Mensch hat diesen Kampf. Bin ich wirklich bereit, mich von den Dingen zu trennen, die ich liebe, aber die Gott hasst, die Sünde sind, die dreckig sind. Und manchmal ist es nicht mal Sünde, sondern die Dinge, die uns einfach von Jesus fernhalten, die uns nicht erlauben, ihm ganz zu vertrauen, uns ganz hinzugeben. Wenn wir das mehr lieben als Jesus, dann werden wir diese Entscheidung nicht treffen, weil wir sagen, der Preis ist zu hoch, die Schweine sind mir wichtiger. Es können ganz offensichtliche Sünden sein, Geldgier, Genusssucht, dein Sexualleben, Materialismus, Unehrlichkeit. Aber auch Dinge, die man vielleicht nicht so sehr sieht, Ehrgeiz, Stolz oder auch einfach die Freiheit zu sündigen. Als Nicht-Christ hat man ja theoretisch die Freiheit zu sündigen, richtig? Man kann einfach sündigen, man muss nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Satan macht uns vor, dass das Freiheit wäre. Satan will, dass wir glauben, Christsein ist Knechtschaft und Nicht-Christsein ist Freiheit. Du darfst tun und lassen, was du willst. Die Wahrheit ist, das ist eine Lüge. Jeder Nicht-Christ tut gar nicht das, was er selbst will, sondern tut das, was Satan will. Genauso wie die Dämonen zu Jesus sagen, bist du gekommen, uns zu quälen? In Wirklichkeit quälen diese Dämonen die Menschen. Und das Gleiche ist bei jedem Nicht-Christ. Es ist eine Lüge, es ist eine Verdrehung der Tatsachen, wenn wir glauben, es ist Freiheit, nicht Christ zu sein und es wäre Knechtschaft, Christ zu sein. Die Wahrheit ist, es ist andersrum. Wenn Jesus in dein Leben kommt, macht er dich frei. Und die Sünden, die du liebst und die Sünden, die du hast und nicht bleiben lassen kannst, Jesus macht dich frei von der Macht der Sünde. Satan verdreht das immer. Ihr Lieben, es ist gut, die Risiken und Nebenwirkungen des Christseins zu erfahren? Ich denke, ja. Ich finde es klasse, dass Jesus hier so offen damit umgeht. Ich finde es klasse, dass die Bibel so ehrlich ist, dass sie uns nicht irgendwie was total Schönes verspricht und am Ende gibt es halt Risiken und Nebenwirkungen, aber die wussten wir vorher nicht. Matthäus Kapitel 8 spricht sehr offen darüber, was die Schwierigkeiten sind, was die Herausforderungen sind, auf die man sich einlässt. Ich habe überlegt, es ist eigentlich so, als ob man zum Arzt geht, man bekommt die Diagnose, sie haben Krebs. Und der Arzt sagt, aber es gibt eine Therapie, es gibt eine Chemotherapie. Sie hat viele Nebenwirkungen, sie verlieren ihre Haare, ihr Körper wird entstellt, sie werden viel Leid erleben. Aber es gibt gute Heilungschancen. Jetzt kann man sagen, ja, hätte der Arzt mir das lieber nicht gesagt. Ja, dann würdest du sorgenfrei erleben. Ein paar Wochen, ein paar Monate und dann bist du tot. Es ist gut, dass der Arzt sagt, es gibt eine Therapie und sie hat Nebenwirkungen. Würde er sagen, es gibt eine Therapie, aber die Nebenwirkungen, da reden wir jetzt nicht drüber. Dann lässt du dich drauf ein, die Haare fallen aus und du denkst, die Welt geht unter. Nein, er sagt dir vorher, was sind die Chancen und was ist das Risiko. Und Jesus macht das Gleiche. Und auch wenn ich jetzt die negative Seite sozusagen des Christseins beschrieben habe, ganz klar, es lohnt sich, Christ zu werden. Es lohnt sich definitiv, Christ zu sein. Und die Dinge, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, das große Versprechen ist, Jesus sagt, ich bin im Boot. Ich schicke dich nicht in Schwierigkeiten, sondern ich gehe mit dir in Schwierigkeiten, durch die Schwierigkeiten und auch wieder heraus aus diesen Schwierigkeiten. Jesus ist nämlich auch die Lösung dieser Herausforderung. Vor ziemlich genau 2 Jahren lief in der ARD eine Sendung über evangelikale Christen. Ich weiß nicht, einige erinnern sich vielleicht noch, da hat man verschiedene Aussteiger natürlich gefunden. Und da war eine Frau, deren Stimme verstellt wurde und ihr Name wurde nicht genannt. Und diese Frau sagte Folgendes: Ich habe wirklich geglaubt, was da gesagt wurde. Wenn du an Gott glaubst, wenn du betest, dann wird alles gut. Aber dann merkte ich, boah, das stimmt gar nicht. Da war mein ganzes Weltbild auf einmal zerstört. Die ganze Fassade zerfiel in Asche und so war das auch in meinem Leben. Es tut mir schrecklich leid um solche Leute. Und leider gibt es viele Prediger, Gemeinden, die Leuten versprechen, werde Christ und alles wird gut. In Matthäus 8 steht etwas anderes. Und trotzdem lohnt es sich, Christ zu sein. Als Nicht-Christ möchte ich dich herausfordern, darüber nachzudenken, was hält dich davon ab? Was sind deine Schweine? Aber auch uns als Christen möchte ich herausfordern, zu überlegen, Schweine nisten sich schnell ein. Was liebe ich so sehr, wo ich eigentlich, wenn ich Jesus fragen würde, Jesus, was soll ich in meinem Leben ändern? Er würde das direkt nennen. Frag Jesus mal, bete einfach mal. Frag Jesus, was in meinem Leben soll ich ändern? Welche Schwerpunkte soll ich anders setzen? Soll ich anders mit meinem Geld umgehen? Anders mit meiner Zeit umgehen? Mit meinen Hobbys? Manche Dinge sind nicht mal schlecht. Aber sie verschieben die Prioritäten. Und dieser Text will uns herausfordern, diese Dinge zu korrigieren, konsequent zu sein und zu vertrauen. Es lohnt sich trotzdem und es lohnt sich, konsequent als Christ zu leben. Amen.
Ja, vielen Dank, Sascha, für diese gute Herausforderung. Ich habe mir als Stichwort Vertrauen aufgeschrieben. Wir sind herausgefordert zu vertrauen. Das fängt beim grundsätzlichen Vertrauen an, auf Jesus zu vertrauen. Und das Glauben, das, was wir oft als Glauben bezeichnen, das meint auch Vertrauen. Auch Vertrauen, dass das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, dass das wirksam ist. Wenn wir darauf vertrauen, dann sind wir gerettete Kinder Gottes. Dazu sind wir herausgefordert, vielleicht unsere Schweinezucht sein zu lassen und auf Jesus zu vertrauen. Aber Sascha hat gut deutlich gemacht, dass auch das Leben vom Christ als Christ selber immer wieder von Vertrauensschritten geprägt sein sollte. Jesus verspricht uns nicht die heile Welt hier auf Erden, aber er sagt uns zu, dass er mit uns im Boot sitzen wird. Und darum sind wir immer wieder herausgefordert, mit Jesus im Boot zu leben und immer wieder kleine Schritte des Vertrauens zu treffen. Schritte des Vertrauens zu tun und Prioritäten richtig zu setzen, mit Jesus an der Hand bewusst zu sein, dass wir mit Jesus an der Hand, mit Jesus im Boot sicherer sind als in der Bequemlichkeit ohne Jesus. Und diese Zusage, die steht fest in der Bibel. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn Herausforderungen da sind, mit Jesus ist es besser. Vielen Dank. Ich möchte zum Abschluss des Gottesdienstes noch beten. Ihr dürft dazu aufstehen, danach gleich noch stehen bleiben, weil ich will euch den Segensspruch, den ich am Anfang vorgelesen habe, auch als Segen weitergeben. Ja, Herr, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist. Du bist allmächtig und gerade auch in schwierigen Situationen wird das deutlich, weil du hast auch dann noch alles in der Hand. Du bist aber auch ein Gott, der Menschen retten will und Menschen zu dir ziehen will. Der will, dass nicht ein Mensch verloren geht. Und ich bitte dich, dass du dich den Leuten, die dich noch nicht kennen, offenbarst, sodass sie dich erkennen können und sehen, was du ihnen versprichst, dass du ihnen versprichst, dass du ihnen Sicherheit gibst in Ewigkeit. Nicht Sicherheit nur auf dieser Welt, sondern darüber hinaus. Und ich danke dir, dass du bereit bist, mit uns zu gehen, durch Schwierigkeiten, und dass du uns trägst, dann wenn für uns Fassaden zusammenbrechen, dann hältst du uns fest. Danke für diese Zusage, Herr. Amen. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Schönen Sonntag.